Radio Tirol. Besser informiert. Die ORF Weltnachrichten. Es ist 20 Uhr.
US-Präsident Trump kritisiert Russlands Präsident Putin ungewöhnlich scharf. Ein Umsturz im Tischtennisverband scheitert trotz Vorwürfen psychischer Gewalt. Die Nachricht mit Paul Kanker. US-Präsident Donald Trump zeigt sich ungewöhnlich verärgert über Russlands Präsidenten Wladimir Putin. In einem Fernsehinterview sagt Trump, er sei wörtlich stinksauer über Putin. Die USA würden Zoll auf Erdöl aus Russland erheben, wenn Putin ein Ende des Ukraine-Kriegs verhindere. Ernst Kernmeier aus unserer Außenpolitik-Redaktion. Was steckt hinter dem Meinungsumschwung Putins?
Donald Trump will ein Signal aussenden, wie er das oft tut. Er hat schnellen Frieden in der Ukraine versprochen und sieht, dass da wenig weitergeht, vor allem weil Russland auf Zeit spielt. Trump sagt, dass er in den nächsten Tagen mit Putin telefonieren wird und dass er schnelle Fortschritte bei der Beendigung des Ukraine-Kriegs will. Ja, er sagt, dass er stinksauer sei auf Putin, erklärt aber auch, dass er eine gute Beziehung zum russischen Präsidenten habe und dass sich das Verhältnis schnell wieder entspannen kann. Also schauen wir einmal, wie nachhaltig diese Aufwallung wirklich ist.
Ernst Kernmeier hat berichtet. Das IHS, das Institut für höhere Studien, fordert angesichts der schlechten Budgetlage auch einen Beitrag privater. IHS-Chef Holger Bonin sagt, zum Beispiel könne das Pensionsalter angehoben werden oder klimaschädliche Förderungen auslaufen. Außerdem solle heuer der Lohn weniger erhöht werden als sonst. Syrien könnten neue Spannungen bevorstehen. Die Kurden im Nordosten lehnen die neue Regierung ab und erklären, sie seien nicht an deren Entscheidungen gebunden. Übergangspräsident Ahmed al-Shara bündle, wiedergestürzte Diktator Bashar al-Assad, die Macht in einer Hand. Vor 3 Wochen hatten die Kurden mit der Regierung vereinbart, sich in staatliche Einrichtungen einzugliedern. Gestern hat Übergangspräsident al-Shara jedoch eine neue Regierung verkündet. Auf der Baustelle des Brennerbasistunnels ist zum Mittag ein Arbeiter von einem Schwerfahrzeug überrollt worden. Der Mann ist an der Unfallstelle gestorben. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, wird ermittelt. Beim österreichischen Tischtennisverband ist nach Vorwürfen psychischer Gewalt ein Umsturz gescheitert. Ein Team um den früheren Verteidigungsminister Norbert Darabosch hat bei der Generalversammlung versucht, die Verbandsspitze abzulösen. Doch daraus wird nichts. Mario Walle informiert.
Der frühere Sport- und Verteidigungsminister Darabosch verpasst bei der Generalversammlung eine Mehrheit. Stattdessen wird Amtsinhaber Wolfgang Gotschke bestätigt. Abgewählt wird nur Vizepräsident Stefan Fegerl. Seine Stelle übernimmt Jahrhundertspielerin Liucia. Die war ursprünglich gemeinsam mit Darabosch angetreten. Sie will jetzt alleine die Spaltung im Verband beenden.
Weil ich das Ziel habe, dass wir endlich wieder versuchen, Ruhe reinzubringen, dass wir versuchen, im Sinne des Sports wieder miteinander zu arbeiten.
Ins Rollen gebracht wurde die Causa von Spielern, die der Verbandsspitze psychische Gewalt und Vernachlässigung vorgeworfen haben. Eine Untersuchung hat die Anschuldigungen bestätigt. Wie es in der Sache weitergeht, ist angesichts der Wahl von Gotschke allerdings noch offen.
Der in den USA lebende Aaron Groon stellt einen neuen österreichischen Marathonrekord auf. Groon ist in New York 2 Stunden, 9 Minuten und 51 Sekunden gelaufen, 15 Sekunden schneller als der bisherige Rekord von Peter Herzog aus dem Jahr 2020. Groon besitzt als Nachfahre jüdischer Weltkriegsflüchtlinge seit 3 Jahren die österreichische Staatsbürgerschaft. Und nun zum Wetter.
Eine Nordströmung erfasst heute Nacht den Alpenraum. Sie führt sehr feuchte Luft heran. Die beginnt sich noch vor Mitternacht auszuregnen und auszuschneien im Gebiet von Vorarlberg bis zum Mostviertel und bis zur Obersteiermark nämlich. Im Hochgebirge werden sich hier 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee summieren. Außerdem geht es stürmisch zu und so bleibt die Lawinengefahr erheblich, teilweise groß. Abseits der Berge ist es morgen wechselhaft und windig. Am meisten Sonne und bis zu 15 Grad gibt es im föhnigen Süden und Südosten. So viel zum Wetter von Manfred Bauer.
Radio Tirol.
Steh auf Menschen. Mit Diana Feudel und Marianne Hengel.
Hallo und herzlich willkommen. Wir feiern Geburtstag. 70. Folge Steh auf Menschen. Seit 5. März 2018 geben wir einmal im Monat Menschen mit Behinderung, Menschen mit Schicksalsschlägen, Menschen, die anderen helfen, Steh auf Mensch zu sein und Menschen, die sonst oft nicht gesehen werden, eine Bühne. Und dafür haben wir uns heute was Besonderes überlegt, Marianne.
Ja, liebe Diana, es ist schon ein besonderes Geburtstagsfest und wir haben Steh auf Menschen eingeladen, so quer durch die Geschichten, sage ich mal. Menschen, die Großes gemeistert haben und die immer wieder aufgestanden sind.
Steh auf Menschen. Menschen, die Mut machen. In Radio Tirol.
Radio Tirol.
Ja, und alle drei, die waren eben schon einmal bei uns. Einmal ganz am Anfang, zwischendrin, einmal 2022. Ihr habt alle schon mal aus eurem Leben erzählt, habt uns in eure Gedanken mitgenommen. Wir begrüßen Martin Riederer, Seelsorger, Priester, selbst Stehaufmensch, und du hast in deinem Leben ganz vielen anderen Menschen geholfen, Stehaufmensch zu sein. Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich ja auch, dass ich da sein kann.
Dann die Lisa Zörer. Du warst vor 6 Jahren bei uns mit gerade einmal 21 Jahren und hast damals über deine Krebserkrankung gesprochen. Willkommen, schön, dass du auch da bist.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und last but not least, Martin Hertz-Weber. Du hast 2022 bei den Stehaufmenschen erstmals öffentlich eigentlich von dem sexuellen Missbrauch gegen dich gesprochen, sowie über Depressionen, einen Suizidversuch, der mit einer Querschnittslähmung geendet hat, und aber auch deinen Weg zum Glück damals.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir werden gleich mit euch sprechen, was sich bei euch getan hat, seit ihr das letzte Mal bei uns wart. Aber jetzt kurz, Marianne, mit dir 70 Folgen Stehaufmenschen. Seit bisschen über 7 Jahren gibt es die Sendung. Wenn du dich damals zurückerinnerst, du hast damals mit meinem Kollegen Rainer Berle gestartet, ihr habt ganz viele Folgen damals gestaltet. Wie war die erste Aufnahme? Kannst du dich noch erinnern? Warst du aufgeregt damals, wie es losgegangen ist?
Ja, ich habe mir gedacht, wir brauchen da einen Selbstläufer, weil das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mitmoderieren habe dürfen. Und da haben wir den Dr. Georg Fraberger eingeladen, der einfach als Psychologe und als, ja, ich sage jetzt einmal selber, ein Moderator, und der hat die Sendung geschmissen mit dem Rainer, und ich habe da am Anfang noch gelernt, und es war sehr, sehr besonders. Und was ganz besonders war, war einfach die Reaktion von den Menschen. Das hat dann einfach das bestätigt, dass das gut war, dass ich zum damaligen ORF-Landesdirektor Helmut Krieghofer gegangen bin und die Geschichte erzählt habe, die ich mit Martin vorbereitet habe. Und der war ganz begeistert, und dass dann das ORF-Landesstudio Tirol grünes Licht gegeben hat für ganz was Neues, das war schon ein Geschenk und was Besonderes.
Jetzt eben 70 Folgen. Wenn du so zurückdenkst, so viele unterschiedliche Lebensgeschichten, die da gekommen sind, die du auch miterlebt hast, hättest du dir das damals irgendwie gedacht, wie sich diese Serie weiterentwickelt?
Nie. Also das hätte ich mir nie gedacht, dass wir so viele Serien produzieren dürfen können. Jede Sendung, das haben wir ja schon besprochen mit zwei, die prägt uns so sehr für unser eigenes Leben.
Du hast schon gesagt, wie es damals losgegangen ist. Wie ist dir, euch damals die Idee eigentlich dazu gekommen?
Ich habe mir gedacht, es werden so viele Leute vor das Mikrofon oder vor die Kamera geholt, die eigentlich nichts zu sagen haben. Und nur weil sie halt einfach bekannt sind und irgendwie, ja, für viele Menschen berühmt. Dann habe ich mir gedacht, es gibt so viele Leute, die ganz viel tun müssen, um im Leben zu bestehen. Und das habe ich dann meinen Kadi erzählt. Ich sage zum Herrn Priester immer Kadi-Schatz.
Martin Riederer, der ja eben da ist, genau.
Der Ehrenkardinal. Ne?
Genau. Und dem habe ich das erzählt. Und der Martin ist für mich einer der besten Texter, was es gibt. Und dann hat er mir geholfen, das Konzept zu schreiben, das ich dann wiederum dem Landesdirektor Helmut Krieghofer übergeben habe.
Ja, Martin Riederer, wenn wir schon bei den Anfängen sind, die Marianne hat gerade gesagt, du warst da maßgeblich mit dabei. Wie hast denn du das damals erlebt?
Marianne hat mich angerufen, hat gesagt, du, hör mal, ich habe da eine Idee, Menschen vor einen Vorhang zu holen, auf die sonst keiner schaut. Du könntest mal da dabei helfen. Und das war natürlich eine große Freude. Die große Freude war dann die, dass es tatsächlich so stark angelaufen ist und dass wir bald mal dann dahinter gekommen sind, dass die Leute so interessiert sind, dass es wert ist, auch manches aufzuschreiben. So ist ja dann das Buch dazu auch noch entstanden, wo die Brigitte Gogel mitgearbeitet hat bei der ganzen Geschichte dann noch. Und das fand ich unglaublich spannend. Also mir ist es immer so gegangen bei Krankenbesuchen, wenn du in ein Krankenzimmer reinkommst, das ist nicht so, dass du was hinten lässt, sondern du gehst meistens beschenkt raus. Und das ist die Erfahrung, die wir dann auch immer wieder ausgetauscht haben, denke ich, der Sendung auch. Dass aus dieser Sendung sowohl diejenigen, die sie moderieren und dabei sind, als auch die Zuhörer oft sehr beschenkt rausgehen, weil es Lebenshilfen und Alltagshilfen für sie selber auch sind, weil man manchmal sich an Kleinigkeiten so verhakt. Und wenn man sieht, was andere Leute letztendlich bewältigen und womit sie umgehen, dann ist man selber fasziniert, was möglich ist und kann auch leichter über den eigenen Schatten hupfen dann.
Martin, du warst damals sogar einer der ersten Gäste, aber auch in der Sendung. Also selbst steht.
Ja, das hat sie mir nicht erspart. Da musste ich dann an Tanzler auch.
Wir haben jetzt eine kurze Zusammenfassung von diesem Gespräch vorbereitet, damit wir auch deine Geschichte noch ein bisschen kennenlernen.
Okay.
Martin Riederer erlebt eine glückliche Kindheit, auch wenn er ein sehr kränklicher kleiner Bub ist. Mit 6 Jahren zieht seine Familie aufgrund von finanziellen Nöten vom behutsamen Leben auf dem Land in die Stadt.
Kühe, Schweine, Pferde, Gänse, Enten, Hühner, alles, was dazugehört und die Weite des Landes für so ein Kind. Ja, das waren fast so Pippi-Langstrumpf-Tage, die ich da haben konnte. Und dann dort weg. Das war für mich als Kind ganz furchtbar schlimm.
Als späterer Seelsorger und Priester nimmt er Positives aus diesen Erlebnissen mit.
Es war mir nicht zum Nachteil im Nachhinein. Heute sehe ich diese Dinge durchaus auch als Gabe und als ein Vermächtnis, mit dem ich in meiner Tätigkeit wieder anderes weitergeben kann.
Zum Beispiel, als er als Seelsorger im Krankenhaus Zams die Lawinenkatastrophe von Galtür miterlebt.
Was die persönliche Geschichte angeht, war Galtür ganz schlimm mit dem Verlust von 2 Kindern. Da war ein deutsches Ehepaar, das aus der Nähe meiner Heimat kam, die 2 Kinder in der Lawine verloren haben und sie beide haben es überlebt. Da stehst du erst einmal ganz völlig an.
Er schafft es, Menschen zu unterstützen, ohne selbst daran zu zerbrechen.
Ich habe Schlimmes gesehen, ich habe schlimme Tote gesehen, ich habe schlimmes Leid begleiten müssen. Und trotzdem hat der liebe Gott mir die Gnade geschenkt, dass mich das nicht in den Schlaf oder in die Dunkelheit verfolgt.
Und doch ist er irgendwann selbst auf Hilfe angewiesen. Eine Borreliose-Erkrankung, die lange unerkannt bleibt, raubt ihm viel Kraft.
Natürlich hat es viel verändert an meinem Körper, an meinem Alltag und auch an der Tatsache, dass ich nicht mehr so in der Seelsorge stehen kann, wie ich es gern würde.
Sein Motto: Jeder Tag bietet eine neue Chance. Und?
Wenn man bis zum Hals in der Scheiße steckt, darf man den Kopf nicht hängen lassen. Genau.
Martin, gilt dieses Motto immer noch?
Das gilt 100%, stell dir vor. Du musst es nur bildhaft vorstellen, dann weißt du, dass du ja, das so halten musst.
Hab ich getan. Martin, das haben wir gehört. Die Geschichte, das war 2018, als die Sendung aufgezeichnet wurde. Wie geht es dir heute?
Naja, damals, als die Sendung aufgezeichnet wurde, stand ich so auf dem Abstellgleis. Niemand konnte so richtig umgehen mit der Sache, dass ich Borreliose erkrankt war. Und das war auch so eine unberechenbare Geschichte. Da kam ja immer wieder Fieberschübe und dann hat die trotz der Antibiotika die Krankheit nachgeschoben. Und fett bin ich geworden. Du musst dir vorstellen, als ich bei der Sendung hatte ich fast 100 Kilo mehr, als ich jetzt habe. Da kannst du dir vorstellen, von der Befindlichkeit, wie ich mir letztendlich meine Probleme zusammengefressen habe, auch noch dazu. Und Tatsache war einfach das, dass auch die Vorgesetzten, ich gehöre zu einer Ordensgemeinschaft, die Ordensgemeinschaft sich schwer getan hat, darauf zu reagieren. Und ich selber habe auch den Kontakt nicht sehr gepflogen. Das war eine schwierige Zeit, wo ich auch mit dem Vorgesetzten, mit dem unmittelbaren Vorgesetzten nicht zurechtgekommen ist und er nicht mit mir. Wir haben beide einen ähnlichen Sturkopf und das gibt's einfach auch manchmal in der Kirche, so dass ich im Provisorium des Seelsorgers bei den Schwestern in Zams gelebt habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo mir eines schönen Tages durch einen Dekubitus, den ich hinten gehabt habe, es nicht erspart geblieben ist, ins Krankenhaus zu gehen. Und das war mein großes Glück. Ich bin freitags ins Krankenhaus gekommen und sonntags mittags ist mir der Magen geplatzt. Das heißt, wenn ich nicht im Krankenhaus gewesen wäre, wäre ich jetzt schon mausetot. Die haben dann also mit einer Notoperation mich geflickt und habe dann noch eine zweite Operation gehabt, habe momentan noch einen künstlichen Ausgang, haben im Zuge dieser ganzen Behandlungen dann festgestellt, dass ich vorkrebsige Veränderungen auch in der Haut habe, die noch operativ bereinigt werden müssen. Also so ein ganzes Paket hat sich da nochmal angesammelt. Und es war so, dass diese Operation genau an dem Tag war, an dem mein neuer Abt geweiht worden ist. Das heißt, der Abt ist um 3 Uhr in die Stiftskirche einmarschiert und ich bin um 2:45 in den OP reingeschoben worden und schaute so auf die Digitaluhr, so im Anlauf der Narkose und habe mal gedacht, so bis in einer halben Stunde bin ich wahrscheinlich bei meinem Papa, der Jahre davor gestorben war. Ich hoffe, dass er ein Bier im Kühlschrank hat, damit ich mir das von höherer Warte anschauen kann, weil ich ganz sicher war, dass ich die Operation nicht überlebe. Hat mir übrigens auch der Anästhesist danach gesagt, Sie wissen schon, dass Sie ein Wunder sind. Wir haben Sie anstandshalber reingeschoben. Keiner von uns hat gedacht, dass Sie das überleben. Eigenartigerweise gut überstanden und aus dem künstlichen Tiefschlaf nach wenigen Stunden schon rausgeholt, weil alles picobello war. Und dann stand dieser Junge ab, der halb so alt ist wie ich, zusammen mit meinen Brüdern an dem Intensivbett und nahm mich so an beiden Schultern und sagte, Martin, wir schaffen das, ich brauch dich. Und das hat 30 Jahre lang keiner mehr gesagt zu mir. Und ich denke mal, das große Geheimnis, tatsächlich auch jeden Tag als Chance zu begreifen, ist das Bewusstsein und das Erfahren, dass ich gebraucht bin. Ich denke mal, das ist für euch ja auch eine ganz große Stütze, für meine beiden anderen Mitgäste heute hier eine. Wenn ich weiß, dass ich gebraucht bin und dass das, was mich als Person ausmacht, auch gefordert und angefordert ist, steht es in der Früh schon viel leichter auf. Und du hast das Gefühl, die Durststrecke hat sich einfach auch gelohnt. Es hat sich gelohnt, auszuhalten. Es hat sich gelohnt, die Koffer wieder auszupacken. Die habe ich mehr wie einmal gepackt gehabt. Ich war auch an der Grenze. Es hat sich gelohnt, wieder ins Leben zurückzugehen aus einem Suizidversuch. Und es ist einfach eine völlig neue Lebenssituation jetzt für mich.
Diese Botschaft da wieder in der Sendung Steh auf Menschen, dass so wichtig ist, dass man Menschen hat, die das möglich machen, dass man die Kraft, die man wieder hat, den Lebensweg weiterzugehen. Und Menschen, die an einem glauben, das ist so wichtig, oder, Kadi?
Ja, und na, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass das ist auch ein Appell an die Zuhörer. Wir denken uns das ja oft über einen anderen Menschen, dass der toll ist und was der für eine tolle Begabung hat. Bitte schön, sagt's ihnen. Ich glaube, wir sind uns das einfach auch schuldig, überhaupt in einer Zeit, wo die Leute oft so stark mit sich selber und ihren eigenen Problemen beschäftigt sind, ist es doppelt wichtig, dass man die Zusage bekommt, du bist wertvoll, du bist mir wertvoll. Ich möchte ohne dich eigentlich gar nicht sein. Und die Begabung, die du hast, die unterstützt mich, weil ich die nicht habe.
Du hast selbst, haben wir schon gehört, ganz viele Menschen dabei unterstützt, wieder aufzustehen.
Ja. Das ist ganz
schön. Nach der Lawinenkatastrophe. Hast du mit einigen von diesen nach wie vor Kontakt?
Oh ja, wir haben ja mittlerweile leider Gottes und auf der anderen Seite Gott sei Dank von der Erinnerung her 20-jähriges und 25-jähriges Jubiläum von Galtür auch gefeiert. Es gibt nach wie vor Kontakt zu diesen Eltern der Kinder. Es war sicher eines der einschneidendsten Erlebnisse, wenn du einen 4-jährigen Bub und ein 9-jähriges Mädchen, das kurz vor der Erstkommunion gestanden hat, tot da liegen siehst und das Gefühl hast, die müssten eigentlich jeden Moment wieder aufspringen. Ich habe mehr wie einmal dann bei Elternabenden und in Begegnung mit Eltern gesagt, bitte schön, verwöhnt sie lieber einmal mehr, als dass er schimpft und zeigt ihnen, wie lieb, dass er sie habt, weil unser Leben ist so fragil, so zerbrechlich und angegriffen. Und wir sind manchmal in unserer Unbedachtheit und Belastetheit so hart auch miteinander und so ungerecht in den Umgangsformen, dass wir damit unbeabsichtigt oft auch Dinge kaputt machen und Leuten wehtun, denen wir das eigentlich gar nicht antun wollen. Das heißt, so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen viel mehr an Empathie und den Versuch, in den Schuhen des anderen ein Stück mitzugehen auch und zu ahnen, was Sache ist. Eine ganz wichtige Freundschaft ist zum Beispiel die Psychologin, mit der ich zusammengearbeitet habe. Das war ja auch eine ganz spannende Sache. Wir sind ja einfach zusammengeworfen worden und haben dann aus der Erfahrung von Galtür für Österreich die Krisenintervention gegründet. Also die ist in ZAMS entstanden, das ganze System der Krisenintervention. Und die Barbara Juren ist nach wie vor die Chefin von der ganzen Geschichte. Also wenn man dann so Hand in Hand auch arbeiten kann, um anderen Leuten zu helfen, ist schon auch was Schönes. Das kennst du auch, Marianne, gell?
Also, ja. Und ich habe jetzt einmal einen ganz tollen Spruch gelesen. Es ist so schön, dass du zur gleichen Zeit lebst wie ich. Nämlich das einfach, wie du schon gesagt hast, das Kompliment im Leben, die Menschen zu machen. Schön, dass du da bist und es ist so wichtig, welche Rolle du ausführst. Ich glaube, das ist auch ganz eine wichtige Botschaft, was du jetzt gerade gesagt hast.
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir unser Leben in diesen Pendelschlägen leben und auch intensiv spüren. Durch Wüsten zu gehen und bei einer Oase zu landen, das sind solche Menschen, die einen über die Trockenheit hinweghelfen und die im entscheidenden Moment einem den Schluck geben, der einem zum Leben einfach gefehlt hat. Und das Interessante, ich weiß nicht, wie es euch, den anderen damit ergeht, für mich ist das Interessante, dass all diese Erfahrungen bis hin auch zum eigenen Suizidversuch für mich keinen Nachteil bedeuten. Ich habe das ja in der ersten Sendung auch schon gesagt, weil all diese Erfahrungen sind ein Grundkapital, mit dem wir in der Begegnung mit anderen Menschen wieder zu Hilfe kommen können. Weil wenn du selber bestimmte Dinge erfahren hast, hast du irgendwie ein anderes Gespür, einen anderen Horizont, auch eine andere Bereitschaft, darauf einzugehen und zuzuhören. Du hast kein Allheilmittel und hast nicht einen Tipp für jede Situation, aber man hat vom Horizont her eine Erweiterung erlebt und deswegen sind diese Wüstenzeiten, glaube ich, kein Verlust, sondern wenn man sie bewusst annehmen kann, sind sie eine ungeheure Erweiterung von Lebenswirklichkeit, mit der man dann gehen kann, die man vorher gar nicht gehabt hat.
Jetzt gebe ich jetzt mal gleich weiter an die Lisa Zörer, auch unser zweiter Gast heute. Heute bist du 27, du warst 2019 mit 21 Jahren bei uns zu Gast, wo du eigentlich gerade ganz frisch deine Krebserkrankung überwunden hast damals. Du hast erst mit 20 Jahren, muss man sagen, die Krebsdiagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen. Der Martin hat gerade davon gesprochen, was hat das mit dir gemacht, als du durch diese Wüste gegangen bist, jetzt auch mit ein bisschen Abstand. Hat dich das auch gestärkt am Ende des Tages?
Ja, absolut. Also ich sehe das auch als große Ressource, jetzt rückblickend für mich selber und eben auch, glaube schon auch für mein Umfeld, weil das natürlich auch mit meiner Familie, mit meinen Freunden einiges gemacht hat. Man geht anders durchs Leben und man, glaube ich, kann viele Dinge anders betrachten. Wobei natürlich auch gerade jetzt mit mehr Abstand auch Ängste und so natürlich im Leben einen weiterhin begleiten, die vorher nicht da waren. Also ich würde sagen, es ist immer so ein bisschen Gegenspiel aus, dass es eben, es gehört zum Leben und es ist natürlich so und das wird mich für immer begleiten und ist eben eine gute Ressource, weil man einfach, ja, alles, was im Leben passiert, macht ja den Menschen aus einem, der man halt ist und ich würde jetzt heute nicht da sitzen, ich würde die Menschen, mit denen ich mich halt umgebe, wahrscheinlich nicht so in meinem Leben haben, wenn das nicht passiert wäre. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch negative Seiten, wenn man so jung, so schwer erkrankt, weil man halt einfach mit Dingen konfrontiert ist, die gleichaltrige Menschen einfach so nicht kennen und vielleicht auch nicht jeder nachvollziehen kann. Und eben, dass ein Ängste und Zweifel an einem Leben, die vorher vielleicht eher durch Leichtigkeit im Leben waren.
Mhm. Hören wir vielleicht ganz kurz rein in diese Sendung damals von 2019.
Mit gerade einmal 20 Jahren bekommt Lisa Zörer die Schockdiagnose Lymphdrüsenkrebs.
Das hat man dann im ersten Moment schon ziemlich am Boden unter den Füßen genommen. Ich glaube, man kann es entweder akzeptieren und das Beste daraus machen oder man kann daran zerbrechen. Und für mich war das daran zerbrechen keine Option.
5 Chemotherapien und 17 Bestrahlungen folgen. Ängste, auch jene vor dem Tod, werden zu ihren Begleitern.
Es war vor allem ein Tag dabei in der Klinik, an dem alle Patienten auf der Station mitbekommen haben, dass jetzt jemand verstorben ist, wo man dann selber anfängt nachzudenken, warum bin ich auf der Station? Vielleicht bin es beim nächsten Mal ich, die gehen muss.
Lisa schafft es, dass die Krankheit nicht ihr ganzes Leben bestimmt. Und doch verändert sich viel in ihr.
Ja, man wird halt irgendwie durch das Ganze auch gezwungen, dass man endgültig erwachsen wird. Also auch wenn ich bei der Diagnose schon 20 war, irgendwo ist man doch nur ein Kind. Aber ich glaube schon, dass es mir als Persönlichkeit vorangetrieben hat und weitergebracht hat.
Kurz vor ihrem 21. Geburtstag ist Lisa krebsfrei. Die Erleichterung ist groß und dennoch, eine Angst wird von der nächsten abgelöst.
Kommt wieder was zurück? Kommt es zum Rezidiv? Oder ist meine Wahrscheinlichkeit jetzt größer, dass ich an andere Sachen erkranke? Jedes kleine Symptom, jeder minimal vergrößerte Lymphknoten oder jedes Gelenk, das einmal schmerzt, wird nicht einfach so hingenommen wie früher, sondern man überlegt dann halt.
Für ihre Zukunft wünscht sie sich.
Geplant wäre natürlich heiraten, Familie, Haus bauen, so das klassische Klischee. Aber in welcher Reihenfolge und wann, das lasse ich mir alles offen.
Lisa, viele dieser Wünsche, dieser Träume von damals haben sich erfüllt mittlerweile.
Genau, ja. Also ich habe einen super tollen Partner kennengelernt, nicht nach meiner Erkrankung. Ich habe ihn schon ganz lang vorher gekannt. Aber wir haben uns lieben gelernt, dann erst nach der Erkrankung. Wir haben inzwischen einen fast 2-jährigen kleinen Sohn, der unser Leben jeden Tag um vieles bunter und schöner und chaotischer macht. Und wir sind aktuell gerade beim Hausbauen. Also wir werden dann im Sommer irgendwann ins Haus einziehen können. Und ja, also das Klischee hat sich dann doch, auch wenn jetzt natürlich das schon 6 Jahre her ist, aber jetzt doch rechtzeitig erfüllt. Oder vieles, nicht alles.
Lisa, und auch beruflich hast du natürlich dann deinen Traum finalisiert als Logopädin. Und da hast du uns ja da erzählt, du warst, glaube ich, gerade in der Ausbildung. Und das hast finalisiert. Ich glaube, du hast das sogar selbstständig gemacht. Stimmt das?
Genau, also ich bin im zweiten Semester von meinem Studium erkrankt und habe dann einige Hindernisse auch im Studium gehabt. Ich bin in der Mittagspause zur Bestrahlung gegangen und bin dann wieder zurück in die Vorlesungen. Bin jeden Tag mit dem Krankentaxi in die Uni gefahren, weil ich Zug fahren hätte nicht sollen wegen der Infektionsgefahr während der Therapie. Und ja, so ja, chaotisch das dann irgendwie war, so schön war dann aber auch der Alltag in der Uni und mit den Freunden zu sein. Und ja, genau, ich habe das Studium dann 2020 im nächsten Corona-Wahnsinn dann abgeschlossen. Habe dann Arbeiten angefangen, habe mich dann auch relativ zügig selbstständig gemacht. Also ich habe dann schon 2021 mit der Selbstständigkeit gestartet. Und ja, bin seitdem als Logopädin selbstständig und kann da jeden Tag meine Berufung ausleben.
Lisa, und wenn man diese Krankheit überlebt hat und so stark daraus gewachsen ist, hat man aber trotzdem das Bedürfnis zu sagen, ich habe jetzt ein anderes Leben. Und das war die Vergangenheit, die hat mich geprägt und gestärkt. Aber ich möchte eigentlich nicht immer über das reden, weil die Zukunft steht vor mir.
Ja, also schon. Das ist definitiv so, dass man natürlich sich dann irgendwo wünscht, dass das in den Hintergrund tritt und in der Vergangenheit ist. Wobei das schon als Teil von mir und mir als Persönlichkeit sieht, dass das einfach in meinem Leben einen Platz gehabt hat und auch weiterhin irgendwie haben wird. Natürlich jetzt so im Alltag habe ich keine Einschränkungen oder kaum Einschränkungen mehr dadurch. Und dadurch tritt es auch immer mehr in den Hintergrund und verliert an Wichtigkeit. Und ich glaube, das ist aber auch wirklich notwendig, damit man einfach das Leben soweit es geht, unbeschwert leben kann und sich einfach auf die positiven Dinge fokussieren kann. Also wenn ich darauf angesprochen wäre, ist es für mich nach wie vor kein Tabuthema oder so. Also ich sprich nach wie vor gern unter Anführungsstrichen drüber, wenn jemand nachfragt. Ich selber mache es ehrlich gesagt selten oder kaum zum Thema.
Du hast damals schon und jetzt auch schon über die Ängste gesprochen, die es natürlich gibt, die auch danach noch da sind. Wie geht es dir mittlerweile damit?
Das ist einmal so ein bisschen ein Wechselspiel, muss ich gestehen. Also direkt nach der Erkrankung oder während der Erkrankung und auch direkt danach war das interessanterweise viel weniger, als es dann so im Verlauf der Jahre geworden ist. Vor allem seit die Nachkontrollen an der Klinik in größeren Abständen stattfinden, kommen die Ängste schon regelmäßig wieder. Ich schaue dann auch, dass ich mir immer wieder mal in gewissen Abständen dann schon auch psychologische Hilfe suche, um das einfach, um mich da zu stärken und einfach um das Leben unbeschwert leben zu können, weil es schon manchmal auch die Lebensqualität für mich einschränkt, weil die Ängste in gewissen Zeiten sehr präsent sein und das dann ein bisschen erdrückend ist und die Lebensfreude einfach dämpft. Und ja, da finde ich es für mich einfach wichtig, dass ich das immer wieder dann besprechen kann und mit externen und nicht so involvierten Personen über das Ganze ein bisschen reflektieren kann.
Der kleine Samuel wird dann wie ein Licht leuchten und das wird dann wieder irgendwie relativ und dann ist der Samuel einfach der große Lichtblick für die Zukunft und die Lebensfreude.
Ganz genau, also es ist natürlich mit Kind, ich glaube jeder, der das Geschenk von einem Kind haben darf, wird bestätigen, dass ein Kind einmal alles verändert, also da stellt sich die Welt ja komplett auf den Kopf und man bezieht da mit der Elternrolle, in meinem Fall mit der Mama-Rolle, ich glaube die wichtigste Aufgabe im Leben und da hat man so viele positive Eindrücke, aber natürlich kommt man auch da an die Grenzen und was mal nicht weiter oder muss, glaube ich, auch als Mama und Papa und als Bezugsperson immer wieder ein Stehaufmensch sein, weil da auch harte Tage auf einen zukommen. Aber ja, also es ist wunderschön.
Schaut so ein harter Tag aus, das interessiert mich.
Puh, da ist schon vom Aufstehen, da passt schon das Frühstück nicht, dann ist das, weiß ich nicht, das Brot falsch geschnitten und dann will es kein Apfel sein, sondern die Birne und dann soll doch die Banane am Teller liegen und ja, dann mag man halt die Jacke nicht anziehen, sondern eine andere und das zieht sich dann halt irgendwie so durch den Tag, wenn man irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, dann seien die Kleinen da relativ hartnäckig.
Und trotzdem kleine Probleme, gell?
Und trotzdem, am Ende vom Tag weiß man, dass das das kleinste Problem ist, wenn man, glaube ich, ein Dach über dem Kopf hat und weiß, dass alle soweit gesund sein und dass es allen gut geht, glaube ich, kann man sich schon sehr glücklich schätzen.
Ja, diese stressigen Tage als Mama kann zumindest unser nächster Gast als Papa wahrscheinlich nachvollziehen, der Martin Herz-Weber. Du kommst ursprünglich aus der Nähe von Wien, wohnst mittlerweile in Niederösterreich. Zwischendrin warst du mal in Graz und da warst 2022 bei uns bei den Stehaufmenschen zu Gast und hast damals eigentlich, ich habe es eh schon gesagt, zum ersten Mal öffentlich über das, was dir passiert ist, nämlich sexueller Missbrauch, gesprochen. Kannst du dich noch erinnern, war das damals irgendwie schwierig für dich, auch öffentlich darüber zu sprechen? Ich glaube, dieses Thema, das zu thematisieren, war ja immer schon schwierig, auch natürlich nach den Vorfällen und so weiter.
Ja, definitiv. Also das habe ich als Bürde mit mir getragen und ich habe wirklich, wie das passiert ist damals, mir gesagt, okay, das nehme ich mit in den Tod. Also da werde ich nie drüber reden, weil das ist ja das, die Tragik an so einem Erlebnis, dass du damit eigentlich ganz alleine bist. Das ist ein enges Band, das sich um dich schließt und das ist, ich kann mich nur erinnern, wie ich aufgewacht bin von der Intensivstation, also nach dem Unfall, habe ich mir selber gesagt, okay, sollte ich eines Tages wieder klar im Kopf, im Geist werden, dann möchte ich darüber sprechen, jetzt nicht unbedingt, um das nur für mich selber zu reinigen, sondern um das aufzuzeigen, dass das gibt, dass das leider viel öfter passiert, als uns lieb ist, und dass wir aus dem trotzdem noch was machen können. Genau, und das war ein sehr weiter Weg für mich, darüber sprechen zu können. Jetzt sehe ich es als irgendwo als Chance einfach für Menschen, sich selber anzunehmen, sich selber wahrzunehmen und dann nach außen zu gehen, für sich nach außen zu gehen im Sinne von, okay, das ist passiert und da gibt es jemanden, der drüber spricht, um es für dich auch leichter zu machen, ein Stück, ja.
Hören wir bei dir auch noch mal kurz rein, damals in die Sendung.
Martin Herz-Weber lebt den Traum vieler Buben und darf eine Fußballakademie besuchen. Doch dort wird er mit 15 Jahren ausgerechnet vom Psychologen immer wieder sexuell missbraucht, über Jahre.
Dieser Mensch war wirklich wie ein Vater für mich. Ich habe ihm mein Herz, meine tiefsten Ängste, ich habe ihm alles erzählt. Und das erste Mal wollte ich einfach loslaufen, nie wieder zurückkehren und einfach schreiend weglaufen. Aber das habe ich nicht können, weil ich gewusst habe, wenn ich das mache, dann weiß irgendwer davon.
Martin erzählt niemandem davon, bis mit 20 Jahren die erste Depression kommt. Jahre voller Höhen und Tiefen und verschiedenster Therapien folgen. Nach einer längeren guten Phase, in der er auch seine große Liebe Lisa kennenlernt, kommt erneut ein Zusammenbruch.
Und es war vom Gefühl her, als hätten sie mir den Stecker zum Leben einfach rausgezogen.
Er weist sich selbst in die Psychiatrie ein. Doch nichts hilft.
Ich habe wirklich vom Tag 1 Suizidgedanken, aber nicht einen am Tag, sondern oft einen in der Minute oder einen in 5 Minuten. Also es war einfach rund um die Uhr. Ich habe nur gelebt, um das nicht zu tun.
Es bleibt nicht bei den Gedanken. Eines Tages steigt er auf sein Motorrad.
Und irgendwann habe ich den ersten Gang habe Gas gegeben, den zweiten und dann die Augen zugemacht und mit 80 oder irgend sowas oder 70 gings Auto gefahren.
Martin Herz-Weber wacht auf der Intensivstation auf, querschnittsgelähmt. Sein Leben sollte sich ab hier ändern, zum Positiven. Vor allem, als ihm seine Freundin Lisa wenige Tage nach dem Unfall einen Heiratsantrag macht.
Ich habe für mich gewusst, ich kann nichts mehr. Ich kann nicht denken, ich kann nicht fühlen, ich kann nicht gescheit reden. Ich habe wirklich fast nichts mehr gesprochen. Ich war wie stumm und ich bin jetzt behindert. Mhm. Ich kann ihr nichts geben, gar nichts. Und sie macht mir dann einen Heiratsantrag.
Eine Liebe, die bis heute hält.
Eine Liebe, die vor 7 Monaten mit einem Sohn gekrönt wurde.
Ja, genau, das ist natürlich das größte Geschenk Gottes, dann, was wir beide erfahren haben dürfen. Auch da waren natürlich Hindernisse, einfach aufgrund der Behinderung ist es dann nicht mehr so leicht, auf ganz natürlichem Weg, dass das funktioniert. Und da habe ich auch wirklich so mit dem lieben Gott habe ich irgendwie so einen Vertrag abgeschlossen gehabt für mich, dass ich sage, okay, ich kann wieder vertrauen, wenn uns das Geschenk eines Kindes gemacht wird. Jetzt nicht nur für mich, sage ich mal, weil mit der Lisa lebt sie es auch super. aber einfach auch für sie, natürlich für uns, aber auch für sie, dass sie durch den Rollstuhl nicht auf gewisse Sachen reduziert wird. Und umso schöner ist es dann, dass der Matthias auf die Welt gekommen ist vor 8 Monaten. Ja, und dass es ihm gut geht, dass er ein ganz lustiges Manderl ist, der uns sehr, sehr viel Sonne und Fröhlichkeit und auch Arbeit mitbringt. Und ja, auch die Lisa so erleben zu dürfen als Mama und wie geduldig sie mit ihm ist und wie liebevoll, das ist einfach wirklich wunderschön zu sehen.
Und wie geht's dir als Papa im Rollstuhl auch?
Erstaunlich gut. Also es ist schon herausfordernd, weil ich einfach merke, der Rollstuhl bringt, wie sie sagen, viel an Alltagsarbeit. Also einfach nur, dass ich den Alltag gestalten kann, brauche ich viel Zeit, dass das funktioniert. Und die Zeit fehlt mir dann manchmal auch, so wie sie sagen, mit ihm. Oder ich würde mir wünschen, dass ich im Rollstuhl ein bisschen weniger an Rollstuhl-Stuff zum Tun ist und mehr Zeit für ihn oder für die Lisa bleibt. Aber Stück für Stück, jetzt haben wir super, super Sache herausgefunden. Da habe ich so einen Ansitzsack und so ein Elektroradl vor mir. Und da haue ich mir einen Ansitzsack rein und dann fahren wir 1,5 Stunden im Wald spazieren und da schlaft er zum ersten Mal. Also es schlaft er eben zum ersten Mal auch bei mir ein, was auch sehr schön ist. Weil sonst bin ich eher so sein Spielebuddy und der Schmähs führt mit ihm und der lacht da und so. Und die Lisa tut ihn dann beruhigen, wenn es bei mir zu viel wird. Und jetzt schlaft auch bei mir ein und das ist, ja, einfach das ist wirklich, wirklich schön.
Ein großes, gutes Zeichen, Martin, oder?
Definitiv, ja.
Du, Martin, wenn ich zurückdenke, die Schwangerschaft von der Lisa, das war ja eine Riesenherausforderung und schon auch eine schwere Zeit, die du da miteinander verbracht hast. Du hast immer gesagt, das Wichtigste ist jetzt, auf meine Frau zu schauen. Wie hast du sie eingebettet in deine Liebe? Was hast du da gemacht, dass schlussendlich dann der kleine Matthias auf die Welt gekommen ist?
Boah, also im Endeffekt, sie hat ja dann sehr viel gemacht, dass er dann auf die Welt gekommen ist.
Ist auf jeden Fall. Aber du hast sie beschützt und begleitet bei dieser schweren Schwangerschaft.
Ja, genau. Wobei, wie gesagt, die Schwangerschaft, ich würde sagen, sie war jetzt gar nicht, es waren herausfordernde Momente dabei. Ich habe einfach geschaut, dass ich ausgleiche, also dass ich die Balance, die in der Waage, die Gegenwaage bin und sie da unterstütze auf emotionaler, auf ihren emotionalen Achterbahnen, würde ich mal sagen, und da einfach ein Ruhepol bin für sie und so gut ich kann präsent und ja auch gewisse Ängste, auch wenn ich die Ängste, die sie gehabt hat, so direkt nicht erlebt habe, aber einfach ja als Ruhepol für sie da sein zu können und sie zu begleiten und für sie da zu sein, mich um sie zu kümmern, meine Bedürfnisse auch irgendwo ein bisschen hinten anzustellen, die möglich waren, ihn dann im Arm halten zu dürfen, natürlich nach all dem, was passiert ist und nach all dem, was die Lisa und ich und meine Familie und ihre Familie gemeinsam durchgemacht haben und auch noch durchmachen. Das war schon, da hat es mir schon die eine oder andere Träne rausgedrückt und ja, und ich habe ihn dann, ich glaube, den ganzen Tag 10 Stunden gehalten und am nächsten Tag habe ich Staatsmeisterschaften noch gespielt und da mein Arm war wie im Beton, also so vom Halten. Ich habe keinen Ball mehr getroffen, aber das war die schönste Niederlage dann, die ich gehabt habe.
Martin, der andere Martin in unserer Runde hat vorhin angesprochen, dass es für ihn ganz persönlich wichtig war, mal wieder gebraucht zu werden. Wie geht's dir jetzt damit? Ist ja auch was Besonderes, wenn ein kleines Kind da ist, dann ist dieses Gebrauchtwerden natürlich eine ganz andere Dimension wieder. Hilft dir das auch generell im Leben, einfach auch was die vergangenen Erfahrungen angeht, dass man jetzt einfach einen kleinen Sohn hat, für den man da ist?
Ja, definitiv. Jetzt nicht nur für ihn, sondern einfach wieder einen Sinn im Leben gefunden zu haben. Also er ist so das i-Tüpfelchen dann von der Reise, sage ich mal, also so das Dessert von Vorspeise und Hauptspeise. Ich glaube, in erster Linie geht es trotzdem auch den eigenen Sinn wieder zu finden. Er unterstützt mich dabei und einfach auch alles hat er angefangen mit der Liebe von und zu Lisa, die in der schlimmsten Zeit zu mir gehalten hat und vor allem mein Leuchtturm in der Dunkelheit war irgendwo, an dem ich mich orientiert habe. Und ja, wie soll ich sagen, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber
persönlich hat jetzt am meisten fasziniert, also sind zwei Sachen. Das eine, dass du einfach eine ähnliche Erfahrung gemacht hast, wenn auch in einem ganz anderen Zusammenhang und Setting wie ich, in so einem absoluten Abgrund, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, wenn dann jemand kommt und sagt, ich will dich heiraten. Ja.
It is.
Das ist so wie bei mir, der Abt sagt, mir schaffen das, ich brauche dich.
Ja.
So die Zusage, dass jemand da ist, für den du wichtig genug bist, dass es sich lohnt zu leben. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich so das, wo es umgelegt hat. Und toll finde ich den Vertrag mit dem Herrgott, vor allen Dingen, dass wir einen guten Tag gehabt haben, weil er hört ja nicht immer und pariert auch nicht immer, dass das vertraglich also auch so gut ausgegangen ist, finde ich super. Weil das, diese Geschichte mit dem Psychologen berührt mich auch deswegen, weil wir ja im eigenen Laden so viel am Kleinholz geschlagen haben mit Leuten. Also wir haben, was ein Priester kaputt gemacht hat, können 50 in 100 Jahren nicht wieder gut machen in den Lebensgeschichten. Und dass man von Menschen, denen man so absolut vertraut hat, und das ist in der Pastoral auch so, dass Kinder dem Priester in einem gewissen Alter so absolut vertrauen, dass das dann ausgenutzt wird und man dann zum Trümmerhaufen buxiert wird. Das ist sowas Furchtbares und da ist es ganz wichtig, glaube ich, dass man zu dem Punkt kommt, wofür du ja lang gebraucht hast, dass es nichts gibt, worüber man nicht reden kann. Ne?
Das stimmt.
Also dieses Gefangensein, das ist das, was meine Eltern uns immer wieder gesagt haben. Es ist ganz egal, was passiert. Wichtig war ihnen immer, dass wir glücklich sind. Meine Mutter hat es sicher tausendmal gesagt zu uns drei Buben. Es gibt nichts, worüber man nicht reden kann. Und wenn irgendwas ist, die Tür steht immer offen. Das zu wissen, glaube ich, ist eine ganz wesentliche Sache. Und wenn man unmittelbar, so wie das bei dir ist, einen Menschen hat, der sich dann auch noch so deklariert, dass er einen bedingungslos liebt und das nicht an irgendwelche, was weiß ich, sexuellen Vorlieben, Urlaubserlebnisse, Hobbys, sondern einfach, weil du bist. Ich denke mal, das ist, ich meine, gibt es was Schöneres?
Na, also danke, jetzt habe ich auch den Faden irgendwann wieder, die Brücke der Martin, die Hüfte Martin. Diese bedingungslose Liebe erfahren zu dürfen von einem Menschen, der jetzt nicht deine Mama oder dein Papa ist, wo ich weiß, sie, nicht, dass sie es nicht müssten, oder, aber wie soll ich sagen, diese aus so einer Freiheit heraus und trotz und zu sehen, was trotzdem auf mich warten wird. Also eben, es ist war für die Lisa auch natürlich ein großer Einschnitt, was passiert ist. Für mich ein Rieseneinschnitt, ihr erzählen zu müssen, wie das passiert ist, und alles. Und dass sie dann trotzdem zu mir steht, das hat mein Leben verändert, tiefgründig, verändert es nach wie vor. Ja, und dass dann Matthias dann das entstanden ist und entstehen hat dürfen, ist umso schöner, um auf deine Frage noch zurückzukommen. Er ist ein Sinn des Lebens, die Lisa einer, unsere beider Berufung ist ein Sinn des Lebens, also das, den Yogahof, den wir gemeinsam gegründet haben, wo wir uns ausgesprochen haben, für Menschen da zu sein und sie zu unterstützen auf ihrem Weg. Für mich den Sport auch wieder gefunden zu haben, das Rollstuhltennis, das ist auch ein Riesengeschenk, das mir zuteil wird, wo ich mich auch bemühe, gemeinsam mit der Teamakademie, mit dem Wolfgang-Team, das erste österreichische Rollstuhlzentrum zu gründen, um einfach anderen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, auf unterschiedlichsten Wegen wieder was zu finden, was ihnen taugt und was ihnen Freude bereitet. Und ich habe das echt wieder gefunden, auch so hart das Alltagsleben ist. Das ist irgendwie ein Paradoxon. Eben jetzt kann ich fast nicht mehr besser sein auf dem lieben Gott, weil ich habe so vieles, für das ich dankbar sein darf. Auch genug für das, wo ich manchmal verzweifle oder wo ich fluchen könnte. Oder auch manchmal auch Fluch. Aber den Blick auf das Gute, auf das Schöne zu haben und trotzdem das, was passiert ist, nicht zu vergessen, das beides in mir zu tragen, das ist eine große Kraft, die mir einfach hilft, weil ich weiß, es gibt beides, es gibt die Schönen, es gibt das Licht, es gibt die Dunkelheit, und jetzt wieder ein bisschen mehr vom Licht zu erfahren, das tut schon sehr gut, muss ich sagen.
Also wenn man jetzt den beiden Martins zuhört, die haben sich sehr fixiert auf den lieben Gott. Lisa, wer war es bei dir? Hast du auch den Glauben gehabt, der dich weitergebracht hat? Oder wer war deine große Stärke, die dir Zuversicht und Hoffnung gegeben hat, um wieder aufzustehen?
Traue mir in der Runde ja fast nicht sagen. Aber der liebe Gott war es bei mir eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin schon auf eine gewisse Art und Weise gläubig, aber Bei mir war es, glaube ich, mehr das Umfeld. Die Familie, die Freunde, dann auch der Partner, das mich in der Zeit unterstützt hat und aus dem ich auch jetzt die Kraft und die Hoffnung schöpfe. Natürlich auch bei uns, ich glaube, der Weg zu unseren Kindern war relativ ähnlich, weil auch bei mir durch die Erkrankung einfach auch nicht alles so selbstverständlich war. Ist noch, glaube ich, noch ein größeres Geschenk, als es vielleicht für andere ist und noch weniger selbstverständlich, dass da jetzt so ein kleiner Zwerg durch die Gegend rennt und das Leben einfach schöner macht. Und eben für mich sind es eher die irdischen Dinge, die das Ganze für mich leichter machen und die das Leben für mich lebenswert machen.
Ich glaube, es wäre ein Irrtum, wenn das bei dir so angekommen wäre, dass wir... Bei Martin glaube ich sowieso nicht, weil er ist ja nicht Profikatholik, so wie ich. Aber es ist auch bei mir so, im akuten Fall ist der liebe Gott ganz weit weg. In der Krankenhausseelsorge war es oft so. Ich habe mal einen Tag gehabt, da sind 7 Leute von in der Frühhaftnacht gestorben, in dem kleinen Krankenhaus in Zams. Darunter 3 Frauen, die in ihren 40ern waren und alle 3 Kinder hatten. Dann sitzt du abends unterm Kreuz, da habe ich selber einen Weinkrampf gehabt unterm Kreuz und habe gesagt, wo hast du denn heute hingeschaut? Da ist einfach fein, dass du die Anlaufstelle hast, auch wenn das manchmal da so hinten runter ins Leere geht und innerlich die Gewissheit hast, da ist jemand. Aber konkret brauche ich dann jemanden, den ich anrufen kann und sagen kann, du, heute, das war ein richtiger Scheißtag. Und da war die Verbindung mit anderen Krankenhausseelsorgern ganz wichtig, dass man sich dann hat unterhalten können. Und das war ja bei dir auch so, wenn du sagst, und das halte ich für wichtig, ich halte es auch für wichtig für die Zuhörer, bitteschön, sucht euch die Hilfe, wo immer ihr sie kriegen könnt. Und wenn der liebe Gott noch dazukommt, ist es fein. Wenn du unmittelbar so beschenkt bist, dass der liebe Gott dir so viele Leute konkret um dich herumgegeben hat, ist es noch feiner.
Also ich habe auch die Wut, oder ich sage jetzt, bei mir war das auch nicht so, dass ich mir irgendwann einmal gedacht habe, wo schaust du hin, dass ich das jetzt habe in so jungen Jahren? Das habe ich auch nicht gehabt. Also ich habe weder jetzt irgendwo die Wut irgendwie gehabt, noch dann irgendwo das... die große Erleichterung, ich meine, ab und zu schickt man vielleicht irgendwie doch ein Danke auf, hier, dass man sich denkt, die verspielt man jetzt nicht ganz. Den großen Mut schöpfe ich aus anderen Dingen.
Ja. Ich habe das Stichwort Hilfe holen, das hast du am Anfang schon angesprochen, Martin. Das finde ich ganz interessant, weil ihr habt alle 3 eigentlich lernen müssen, auch Hilfe anzunehmen, oder? Ja. Martin, bei dir war das ja extrem, du hast dein ganzes Leben eigentlich gewidmet, dass du anderen Menschen hilfst und auf einmal musst du selber Hilfe annehmen. Wie schwierig ist denn das in Situationen?
Ja, das ist sehr, sehr schwierig, wenn du so ein Selfmade-Man bist, der glaubt, der könnte die Welt umreißen und dann auch noch ein entsprechendes Selbstbewusstsein mitbringt und dann kommst du an Grenzen und willst das, ich meine, das willst du ja nicht eingestehen. Und da ist es ganz wichtig, Anlaufstellen zu haben und sich die zu schaffen und auch zu suchen und bewusst zu sagen, ich habe in dem Bereich einfach auch meine Wüstenzeiten, wo ich den Brunnen suchen darf und suchen muss. Das scheint mir doch ganz wichtig zu sein und das darf ich mir auch erlauben. Aber zu dem Punkt muss man halt dann auch erst hinkommen. Weil das ist bei manchen nach wie vor auch eigenartig besetzt und das finde ich halt blöd, dass es so besetzt ist.
Martin hat selber das ja auch eigentlich lernen müssen, Hilfe zu holen, oder? Fällt es dir mittlerweile leichter?
Ja, es fällt mir mittlerweile leichter, auch wenn ich merke, dass ich weniger Hilfe brauche, als ich am Anfang geglaubt habe. Mein Therapeut, mit dem ich eine gute Gesprächsbasis habe und einfach eine gute Verbindung habe, der hat mir mal einen guten Tipp gegeben, der hat gesagt, wenn du dir helfen lässt, dann freut sich wer andere auch darüber, dass er dir helfen kann. Und das haben wir dann irgendwann mal gedacht, okay, das probiere ich jetzt aus. Und da hat mir eine Dame, wollte mir meinen Tennisrollstuhl ins Auto heben und ich habe mir gedacht, nein, ich habe eh schon Stress, das haue ich rein, zack und mache halt. Und ich habe gesagt, nein, danke, und sie wollte aber wirklich mir helfen. Und dann habe ich an das gedacht und dann, okay, ja, sehr gern brauche ich ihre Hilfe und so dieses, wie soll ich sagen, wenn du Hilfe annimmst, schenkst du jemandem auch die Möglichkeit, dir zu helfen und das beschenkt jemanden dann oft den ganzen Tag lang. Oder wenn ich zum Spar gehe, und die Oliven aus dem gefühlt 3. Stock runterklauben müsst und ich komme nicht hin, dann suche ich mir oft so den Menschen, der eher kriegsgrimmig ein bisschen vielleicht reinschaut und bitte um Hilfe oder sie und ja, sicher, gern. Und dann kriege ich die Oliven und dann darf ich Ihnen noch was helfen? Darf ich Ihnen noch was helfen? Nein, danke. Und
das ist eine seelsorgerliche Begabung.
Ja.
Ich glaube, dass das jetzt ganz was Besonderes war, eine wichtige Botschaft, dass das, glaube ich, die Menschen lieben, wenn man helfen kann und wenn man auf einen Menschen zugehen kann. Wir haben momentan eine Kampagne gestartet, weil dieses Thema Bittstellerrolle oft so schwierig ist, wenn man für Inkontinenzartikel und einfach Bitte holen muss. Dann habe ich die Frage in den Raum gestellt, wie oft denkt man eigentlich drüber nach, dass man täglich selber so oft Hilfe braucht. In der Früh beim Bäcker, beim Arzt, bei der Logopädie, also überall. Und ja, das ist ein Thema, das ist irgendwie eigentlich, da denken die Menschen nicht nach. Und das hat mich jetzt verzaubert, wenn du sagst, dass sich Menschen glücklich fühlen, wenn sie einem helfen können. Und aber jetzt habe ich eine Frage noch an dich, liebe Diana. Ich darf jetzt das schon einige Zeit mit dir moderieren, die Radiosendung Steh auf Menschen. Und wenn wir dann oft fertig sein, dann sagen wir, nein, es ist unbeschreiblich, wieder andere Sichtweise, wieder andere Perspektive. Wie geht's dir mit den Geschichten von den Steh auf Menschen?
Ja, da werden einfach die eigenen Probleme ganz, ganz klein. Und die sind auch tatsächlich kleine Probleme. Und das ist mir bei der ersten Sendung gegangen, damals, ich glaube vor ungefähr 2 Jahren, ich habe nachgeschaut, haben wir 2 gestartet, Marianne. Was ich mir vorher gar nicht so vorstellen habe können, glaube ich, dass man eben selber so bereichert wird. Also das Ziel ist natürlich, dass man das bei den Zuhörerinnen und Zuhörern schafft, aber dass es mit einem selber das Gleiche macht, das war mir vorher eigentlich nicht so klar. Ich würde eher gerne alle in der Runde nur fragen zum Abschluss, was bedeutet denn für euch, Stehaufmensch zu sein? Martin Hart selber, vielleicht starten wir bei dir.
Jetzt hast du mich erwischt. Was bedeutet es, dass es dass trotz dessen, dass man in der Dunkelheit stehen kann, dass man, auch wenn man nichts sieht, ein Stück weitergeht und dass dann Lebensumstände ins Leben kehren, in Form von Menschen, in Form von Tieren, in Form von wem auch immer, die einem die Hand reichen und den Weg ins Licht wieder gehen. Und weil ich weiß, dass ich aufgegeben habe schon irgendwo, einfach aufgrund der Situation. Und dann nochmal, es ist irgendwie paradox, im Rollstuhl zu sitzen und trotzdem aufzustehen. Und da merke ich, das hat nichts mit was Körperlichem zu tun, sondern mit was Geistigem. Und da haben wir dann die Möglichkeit dazu, ja.
Lisa, wie siehst du das?
Natürlich ganz ähnlich auch wie der Martin. Obwohl unsere Gründe, warum wir vielleicht als Stehaufmenschen sitzen, ja unterschiedlicher sein, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach auch weiß und auch für alle, die vielleicht bisher im Leben so glücklich waren, dass sie noch nie schwere Schicksalsschläge oder so mitnehmen haben müssen, aber dass es immer einen Ausweg gibt und dass es immer Gründe zum Aufstehen gibt und dass man immer weitermachen kann und soll. Aber ich bin auch ein Fan davon, dass auch die kleinen oder vermeintlich kleinen Probleme für einen selber subjektiv manchmal auch schlimm sein, weil auch ich, obwohl ich vielleicht schon mehr mitgemacht habe als andere in meinem Leben, ärgere mich auch über Kleinigkeiten und denke mir dann oft, Lisa, das ist so irrelevant und trotzdem begleitet mich das auch im Leben, obwohl ich Entschuldigung, eigentlich weiß, dass es so ganz andere Dinge gibt. Und ich glaube trotzdem, dass auch kleine Hindernisse gesehen werden dürfen.
Martin Riederer, wie siehst du das Thema Stehaufmensch? Wann ist ein Mensch ein Stehaufmensch?
Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also Stehaufmensch ist man, glaube ich, wenn man sich hat helfen lassen. Und es geht einfach darum, in entscheidenden Momenten die Hände anzunehmen, die sich einem entgegenstrecken. Hilft einem, dass man nicht meint, man müsste dieses Aufstehen ganz allein schaffen, weil das ist dann meistens zum Scheitern. Es gibt Leute wahrscheinlich, die das auch schaffen, aber ich halte es für illusorisch zu meinen, dass wir ohne einander tatsächlich aufstehen können und auch gerade halten können. Ist immer fein, wenn jemand da ist, der zumindest zur Sicherheit und mit der Gewissheit hinter einem steht, dass, wenn du ins Wackeln kommst, er dir eine Stütze ist. So, von daher bin ich dankbar über die vielen Stützen auf meinem Leben.
Und da denke ich aber an die Menschen, die mich auf der Straße ansprechen zur Radiosendung Steh auf Menschen, die sagen, Frau Hengel, es tut mir leid, aber ich kann nicht aufstehen. Ich schaffe das einfach nicht. Und ich glaube, das muss man genauso akzeptieren wie das, was die Lisa gesagt hat, dass man mit Kleinigkeiten halt schon ausflippt. Ich glaube, das ist einfach menschlich. Und die Stehaufmenschen sind ein Brillant, sage ich, in der Gesellschaft. Unbeschreiblich. Aber man darf sie ja nicht überbewerten, damit nicht die anderen dann verrückt werden, wenn sie es nicht schaffen. Und ich glaube, wir zwinkern jetzt denen zu, das jetzt momentan noch nicht schaffen. Und denen wünschen wir jetzt einfach einen Lichtblick, wie auch der immer ausschaut, dass sie es dann doch irgendwie schaffen, den Sinn im Leben zu finden, um auch die Lebensaufgabe fortzusetzen.
Nach 70 Folgen Stehaufmenschen, was ist denn so dein Zwischenfazit? Das ist die Idee, dass man einfach Menschen eine Bühne gibt, die sonst nicht so präsent sind, vielleicht in der Gesellschaft. Das sind Menschen mit Behinderungen, Menschen, die Krankheiten durchstehen müssen oder mussten. Was hat da die Sendung Stehaufmenschen auch dazu beigetragen, dass die irgendwie gesehen werden, diese Menschen?
Natürlich auch, das ist das Hauptthema. Aber ehrlich gesagt, Diana, ich denke da immer wieder, hoffentlich horchen uns Menschen zu, die oberflächlich sind, arrogant. Also das wünsche ich mir vom ganzen Herzen, weil das war richtig cool, wenn wir die ein bisschen beiteln daten und ein bisschen umdenken lassen würden aufgrund unserer Geschichten. Weil es gibt so viele, die glauben, sie sind allein auf der Welt und sie sind die Besten und die Mächtigsten. Und die wünsche mir für die ganz besonders, dass unsere Radiosendung Steh auf Menschen sie ein bisschen bekehrt.
Und damit sind wir schon am Ende angelangt von dieser ganz besonderen Ausgabe der Steh auf Menschen. Die 70. Folge war das. Wir sagen Danke an unsere Gäste, dass sie zum zweiten Mal schon hier waren. Das ist einmal der Martin Hörz-Weber, Martin Riederer und Lisa Zörer. Schön, dass ihr da wart und uns ja ein Update gegeben habt, eigentlich, wie es euch geht.
Vielen Dank.
Danke.
Ja, wer jetzt die Sendung noch einmal hören will oder sie nicht ganz gehört hat, der kann das natürlich nachhören und nachholen auf sound.orf.at. Und die nächste Folge der Steh auf Menschen, die gibt's natürlich auch wieder, die 71. dann.
Unsere Fans freuen sich immer auf den ersten Sonntag im Monat. Da schalten sie um 20.04 Uhr Radio Tirol ein und hören auf unsere Stehaufmenschen.
Wir sagen alle fünf Danke fürs Zuhören, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.
My heart is broken, feels are frozen, but oh, one day I wake up and won't be that hopeless. We both are hopeless. Not even smokeless, but we knew exactly what I wanted. When you looked at me, really deep, I could fall asleep, cause you gave me all of my security. And now you in the paradise for all the price, yeah, the shore life I offer, I'm hoping you and I'll free like a butterfly. Tell me why, where did you go? Long time ago, we just wanted to be on the radio. Sometimes I got high. You when you die, and you will always remain in my life. Memories in my mind, helping me to keep you alive. Let the good vibes shine. When I'm thinking about you, then I'll be fine with a bottle of wine. We sat on your couch to hold that night, and it felt so right. Just talk to you till daylight. When I close my eyes, I see a lot of butterflies. They are passing by, and one of them met your smile. At the end of all, I'm asking myself, ain't you gone? It's been so long
since you rolled out a love song.
Tell me why, where did you go? Long time ago, we just wanted to be on the radio. You and I, sometimes I got high. You and you die, and you will always remain in my life. You'll never be alone. Take my hand and promise you that you'll never be alone. Take my hand now, I'll bring you home, and promise you that you'll never be alone. Take my hand now, I'll bring you home, and promise you that you'll never be alone. Tell me why, where did you go? Long time ago, we just wanted to be on the radio. You and I, sometimes you got time. You and you die, you will always remain in my life. You will
Radio Tirol. Besser informiert. Die ORF Weltnachrichten. Es ist 21 Uhr.
Dornbirn bekommt erstmals Bürgermeister der SPÖ. US-Präsident Trump bekräftigt Ambitionen für verbotene dritte Amtszeit. Die Nachrichten mit Paul Kacker. In 7 Gemeinden in Vorarlberg sind heute Bürgermeisterstichwahlen abgehalten worden. Eine Überraschung gibt es in der größten Stadt Vorarlbergs, Dornbirn, wo die regierende ÖVP eine Niederlage anstecken muss und es erstmals einen Bürgermeister der SPÖ gibt. Aus Dornbirn Martin Kopf.
Das Duell Fessler gegen Fessler ist mit einer großen Sensation zu Ende gegangen. Markus Fessler von der SPÖ hat die Stichwahl gegen Julian Fessler von der ÖVP gewonnen und das auch noch recht deutlich mit 58% der Stimmen. Damit bekommt Dornbirn erstmals überhaupt einen roten Bürgermeister. Auch in Lochau hat es für die Volkspartei nicht zum Sieg gereicht. Dort bleibt der grüne Bürgermeister Frank Matt im Amt. Gleiches gilt in Hart, wo SPÖ-Bürgermeister Martin Staudinger die Stichwahl hauchdünn für sich entscheiden hat können. In Feldkirch, Lustenau und Götzis haben die amtierenden ÖVP-Bürgermeister bzw. Kandidaten mehr Stimmen erhalten als ihre Herausforderer. Und in Nenzing wird Michael Hartmann von der Liste Wir für Nenzing neuer Bürgermeister. Er hat die jahrzehntelange Vorherrschaft der FPÖ durchbrechen können.
US-Präsident Donald Trump bekräftigt Ambitionen auf eine dritte Amtszeit. In einem Fernsehinterview sagt Trump, er scherze nicht. Es gebe Methoden, mit denen eine dritte Amtszeit möglich sein könnte. Die US-Verfassung erlaubt nur 2 Amtszeiten für einen Präsidenten. Der neu gewählte Ministerpräsident Grönlands, Jens Frederik Nielsen, lehnt Besitzansprüche von US-Präsident Trump ab. Nielsen teilt mit, die USA würden Grönland nicht bekommen. Es gehört